Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Insa Welke, guten Tag. Mehrsprachig wird es heute. Wir stellen Ihnen ein neues Buch von einer Dichterin mit Fledermausgehör vor. Yoko Tawada lauscht mit Porträt eines Kreisels aufs Neue in die Wörter. Außerdem sprechen wir über eine Werkschau von Ernest Wiechner. Sein neuer Band, Heute Mai und Morgen Du, versammelt Gedichte aus den 80er Jahren, den 2000er Jahren und bietet auch ganz neue Texte. Aber Michael Braun, Alexandru Bulutz, meine Gesprächspartner heute. Ich muss als erstes mal fragen, was ist für Sie eigentlich ein mehrsprachiges Gedicht? Ich habe das jetzt so behauptet, aber Ernest Wiechner und Yoko Tawadas Gedichte sind ja deutschsprachig. Kann man trotzdem von Mehrsprachigkeit sprechen?
Das kann man, wenn man möchte, das als mehrsprachige Dichtung bezeichnen. Insofern, dass ja beide in Konfrontation oder in Begegnung mit anderen Sprachen gehen. Der Quellgrund der Dichtung von Yoko Tawada ist ja sowieso Abenteuer in fremder Sprachlandschaft. Das könnte man als Gesamtbild für ihre Dichtung nehmen. Abenteuer in fremder Sprachlandschaft, weil sie als Japanerin mit 22 Jahren nach Deutschland kam und da plötzlich in einer fremden Sprachlandschaft stand. Das spiegelt sich in ihrem Werk bis heute wieder. Und bei Ernest Wiechner allerdings ist es so, da er in Banat gelebt hat, in einer deutschen Sprachinsel in Rumänien, war er quasi immer in dieser Begegnung gestanden zwischen dem Deutschen und dem Rumänischen. Also in unterschiedlicher Weise sind für die beiden fremde Sprachen der Quellgrund der eigenen Poesie.
Alexander Bulutz, was hinzuzufügen?
Vielleicht ergänzend und eigentlich nur noch umschreibend dessen, was Michael Braun bereits gesagt hat. Man kann das von der Wortzentriertheit her denken. Ein Wort, das in mehreren Sprachen vorkommt und insofern auch dann ambivalent ist oder mehrdeutig. Bei Wiechner war für mich ein Satz wichtig, der von Oskar Pastio ausgesprochen wurde. Ich zitiere kurz Oskar Pastio: Hölderlin ist eine dem Deutschen verwandte Sprache. Man muss wissen, Ernest Wiechner arbeitet mit Autoren. Es ist eine Art Verbeugung vor diesen Autoren und er versucht sie, auch wenn sie auf Deutsch sprechen, sie in die eigene Sprache zu übersetzen. Das heißt, die Mehrsprachigkeit bezieht sich zuweilen auf dieselbe Sprache.
Ja, und man könnte ja vielleicht auch so sagen, auf verschiedene poetische Ausdrucksformen. Also tatsächlich ist es ja regelrecht ein Chor seiner dichtenden Freunde und Wahlverwandten, den Ernest Wiechner hier orchestriert in seinem neuen Buch. Und er zeigt damit ja auch, welche Klaviatur an Formsprachen er selbst beherrscht, oder?
Also dieses Gespräch mit Freunden, so heißt ja ein ganzes Kapitel in diesem Buch. Man muss ja auch dazu sagen, Poesie und Übersetzung. Da gibt es ja sehr fließende Grenzen, auch bei Ernest Wiechner, zwischen dem Deutschen und dem Rumänischen, auch mit anderen Sprachen noch. Das geht alles ineinander. Poesie als Übersetzung wird hier gezeigt und vollzogen. Und die aufgerufenen Freunde, wie zum Beispiel der wichtigste Oskar Pastior, den er auch in einer Werkausgabe herausgegeben hat, dessen Lebensgeschichte er dokumentiert hat, oder der Surrealist Celu Naum, der rumänische Surrealist, das sind quasi die wichtigsten Gewährsleute. Und natürlich hat es vielleicht auch eine Rückwirkung auf die eigene Dichtung. Und er zeigt in seiner Werkschau, wenn man das so nennen kann, es ist ja ein doch gar nicht so geringer Anteil, auch neue Gedichte, die bisher noch gar nicht zu lesen waren, darin. In dieser Werkschau zeigt er ja seinen virtuosen Umgang mit den völlig unterschiedlichen Formen, die er hier halt ausbreitet.
Ein neues Gedicht steht ja gleich zu Beginn des Buches, Heute Mai und Morgen Du. Mich hat das sofort in Bann geschlagen. Alexandru Bulutz, würden Sie es uns vielleicht mal vorlesen?
Sehr gerne. Vielleicht mit der kurzen Anmerkung, dass Ernest Wiechner nicht gerade als Naturlyriker bekannt ist. Und das ist aber ein Gedicht, das durchaus unter Naturlyrik fällt. Es heißt Lefkojen. Du legst den Hörer auf und willst jetzt nicht mehr weiterleben. Das Maß sei voll und jeder Weg dir abgeschritten. Wo mal ein Gott war, klafft nun in der Wand ein Loch. Doch deine Blumen stehen im eng von Mauern eingefassten Garten und blühen den Abend an. Sie werden heute auch zur Nacht noch blühen und ihren schweren Duft verströmen, als hättest du versucht, die Nacht zurückzuschieben in jenen Sommer 65, als meine nackten Beine mittels Zackenschere im Blumenbeet gelandet waren, bei den Lefkojen. Ihr Duft lag wie vergossenes Parfüm im Garten, spreizte sich den Sommer lang durch jede Nacht und schwieg bloß, wenn Gewitter tobten, doch wenn die Blitze nur noch ferne glommen, war er als Erster wieder wach. So ging noch ein Jahrzehnt dahin, wir zogen westwärts, jetzt willst du nicht mehr weiterleben und legst den Hörer auf, lässt mich zurück, den kleinen Garten noch im Blick, und aus der Zimmerecke weiß ich mich angeschaut von deinen leeren Schuhen.
Vielen Dank, Alexandre Bulutz. Michael Braun, was löst dieser ja recht klassisch klingende Text in Ihnen aus?
Ein klassisch klingender Text, der quasi eine ganz schwere Motivik hinter der Naturlyrik versteckt, kann man fast sagen. Also die Kulisse sind natürlich diese ganz traditionellen Naturmotivik, die Gartenszenerie und die Blumenmotivik, die sind da. Aber man muss ja bedenken, das ist das erste Gedicht des Buches. Im ersten Gedicht des Buches ist man quasi fast schon am Ende angekommen, lebensgeschichtlich. Du legst den Hörer auf und willst jetzt nicht mehr weiterleben. Das ist natürlich ein ganz erstmal sehr schweres Zeichen, schon als Auftakt des Gedichtbandes. Es ist natürlich auch ein Abschiedsgedicht, wahrscheinlich ein Abschiedsgedicht von der Mutter. Es sind biografische Signale, kann man hier herauslesen, vom Sommer 65 ausgehend, wenn es dann heißt, so ging noch ein Jahrzehnt dahin, wir zogen westwärts. Also das ist ja quasi ganze Familiengeschichte aufgerufen, Naturlyrik, die Familiengeschichte aufruft. Ein Abschiedsschmerz über den vielleicht bevorstehenden Verlust ist das auch. Und ein 4 Strophen, 4 Quartette, auch formal ein großartiges Gedicht, ein sehr bewegendes Gedicht.
Alexandre Bulutz, dies ist jetzt ein neuerer Text. Dieses Buch ist ja auch eine Arbeitsbiografie von Ernest Wiechner, könnte man fast sagen. Gibt es denn da eine Entwicklung? Sind diese neuen Gedichte anders als die älteren?
Ich glaube, indem er so arbeitet, wie er arbeitet, nämlich sich einzulassen auf andere Sprachen, die nicht seine eigenen sind, kann es sein, dass Gedichte oder die Sprache der Gedichte letztlich immer von Gedicht zu Gedicht wechselt. Das heißt, er ist selbstlos, wie er immer so war, schon als Literaturvermittler und Leiter des Literaturhauses Berlin. Erst jetzt nach diesem Beruf macht er den Weg frei wieder für seine Dichtung. Und hier stellt er eben dieses ganze Panorama vor. Eingeschlossen sind diese 5 Gedichtbände, die bis einschließlich 2010 erschienen waren von neueren Gedichten. Man kann eben diesen Bogen auch als einen biografischen verstehen. Was ich vielleicht noch kurz anmerken würde zu diesem ersten Gedicht, dem neuen Gedicht Lefkojen. Es gibt in der 2. Strophe, als meine nackten Beine mittels Zackenschere im Blumenbeet gelandet waren. Das ist bereits ein versteckter Hinweis auf seine Arbeitsweise. Man könnte sagen, es sei eine Cut-Up-Technik, eine Schnitttechnik. Und da tauchen bereits die Namen Hans Arp und Tristan Zara. Tristan Zara, Michael Braun hat es genannt, kommt oft vor in diesem Panorama neben Jello Naum und Oscar Pastior. Naum und Pastior hat er ja auch herausgegeben und ediert.
Da sieht man einerseits die Breite der Formsprachen in den Beschreibungen, die Sie gerade gegeben haben, andererseits auch, wie absurd es ist, das immer trennen zu wollen. Ernest Wiechner zeigt, dass es in einer Dichterstimme alles zusammenkommt, was wir normalerweise in experimentelle Lyrik und klassische Lyrik oder so trennen, oder? Das ist ein Band, der eine große Summe auch im ästhetischen Sinne zieht.
Also das kann man sagen, es gibt sehr knappe, ganz streng lakonische, kurze Gedichte und eben wie diese 4 Quartette jetzt in klassischen Formen arbeitende Gedichte, die aber die meisten, eigentlich verbindet diese meisten Gedichte schon, dass auch wenn es manchmal ganz knapp und lakonisch wird, trotzdem meistens so eine Art erzählerischer Gestus sich in die Gedichte vorantreibt. Allerdings ein Erzählen, das in keiner Weise mitteilungsfreudig wird, sondern immer ganz konzentriert und verknappt ist. Ja. Diese Gedichte sind auch sehr zugänglich, auch wenn zum Beispiel dieses Ausgangsgedicht, dieses Eröffnungsgedicht, von dem wir gerade sprechen, ja auch, Alexander Bulutz hat eben darauf hingewiesen, plötzlich Bilder hineinmontiert sind, die ja sehr verstörend auch sind als meine nackten Beine mittels Zackenschere im Blumenbeet gelandet waren. Da ist ja fast schon auch ein Gewaltakt eingeschlossen in diese scheinbar friedliche Gartendichtung. Und diese Momente der Verstörung haben wir in ganz vielen dieses Gedichte dieser Werkschau.
Da kommt dann natürlich auch die politische Dimension der Gedichte, auch der Lebensgeschichte, der Geschichte, für die Ernest Wichner auch steht. Aktionsgruppe Bannert hieß der Dichterkreis damals. Aber vielleicht kommen wir mal zum zweiten Buch, weil es auch eine schöne Verbindung gibt zwischen diesen beiden so unterschiedlich sprechenden Dichterstimmen, nämlich die Jahreszeiten. Bei Yoko Tawada ist das erste Kapitel eine Übersetzungsleistung einer Anthologie aus dem 10. Jahrhundert in Japan, ebenfalls den Jahreszeiten gewidmet. Wie geht denn Ernest Wichner mit diesem Topos der Dichtung um und wie Yoko Tawada?
Bei Yoko Tawada ist es ja so, dieser erste Teil ihres Buches, das ja eigentlich ein literarisches Hybrid darstellt, weil ja ganz verschiedene Formen in diesem Buch zusammenkommen, auch Essays, auch editorische Kommentare, auch literaturhistorische Exkursionen. Bei Yoko Tawada sind ja diese Anrufung der Jahreszeiten und Verwandlung, poetische Verwandlung der Jahreszeiten, gewissermaßen die Fundamente der Dichtung. Also der erste Teil besteht ja eigentlich aus Übersetzungen einer mittelalterlichen Gedichtsammlung. Und für die früheste japanische und ostasiatische Lyrik ist ja quasi die intensive Beschäftigung mit den Jahreszeiten überhaupt das Fundament der Poesie. Bei Ernest Wichner sind die Jahreszeiten eingebettet als Motivkomplexe neben vielen anderen. Es gibt zwar auch bei Ernest Wichner jetzt zwei Gedichte, die ich gefunden habe, die explizit sich mit Jahreszeiten beschäftigen, ein Herbstgedicht, ein Frühlinggedicht, die dann aber bezeichnenderweise ganz mit, fast ausschließlich mit Negationen arbeiten. Also das Herbstgedicht, der Herbst als feindselige Jahreszeit quasi artikuliert wird. Aber der Unterschied ist schon, bei Yoko Tawada ist das fundamental, die Auseinandersetzung mit den Jahreszeiten.
Alexandre Bulutz, möchten Sie etwas noch zu Ernest Wichners Jahreszeiten?
Ich hätte ein Beispielgedicht. November ist dieses Gedicht und es beginnt mit der Übersetzungsfuror für das längst schon tote Land. Und darin kommt auch ein Schuss vor. Es ist ein Feld der Bedrohung, also ein sehr spezifisches Feld, das zusammenhängt mit seiner Biografie. Und Michael Braun hat ganz recht, bei Yoko Tawada ist es fundamental und sie ist ja eine Semiotikerin nach dem Vorbild von zum Beispiel Roland Barthes. In ihrem Vorwort zu dieser Übersetzung, dieser frühen japanischen Gedichtsammlung, heißt es, Natur werde wahrgenommen hauptsächlich als eine Kombination von kulturell kodierten Zeichen. Und im Grunde arbeitet sie an einer Dekodierung dieser kodierten Zeichen für einen Kulturkontext, der eben nicht das Japanische ist. Das heißt, unter ihren Übersetzungen gibt es Kommentare, die Sachen auflösen, verständlich machen für unser einer, der vielleicht mit dem komplexen japanischen Schriftzeichensystem und mit der japanischen Kultur weniger anzufangen weiß, weil der Zugang fehlt.
Zugänglich machen ist vielleicht das Stichwort. Ich habe ja den Eindruck, viele dieser Gedichte sprechen einen über all diese Zeit und auch diese kulturelle, räumliche Entfernung hinweg unheimlich an in der Art, wie Yoko Tawada sie übersetzt. Und darum habe ich Sie beide ja gefragt, suchen Sie sich doch mal ein Gedicht aus diesem ersten Kapitel aus, das Sie besonders angesprochen hat. Michael Braun, mögen Sie anfangen?
Ja, ich habe in den Herbst hineingeschaut. Und dort hat mich ein Gedicht angesprungen, ein sogenanntes Tanka, also ein Fünfzeiler in bestimmter Silbenfolge. Und dieses Herbstgedicht geht so. Sonderbar ist das Licht im Himmel dieser Nacht. Liegt es am Herbstrot des Fantasiebaums, den die Chinesen auf dem Mond pflanzen? Und wenn ich hinzufügen kann, wieso ich das auswähle, das hat natürlich damit zu tun, an dieser unglaublich schönen, fantastischen Wendung, die das Kurzgedicht nimmt. Der Mond ist auch ein unhintergehbares, höchst wichtiges Zentralmotiv japanischer Dichtung. Und hier haben wir jetzt plötzlich einen Mond, wo die Lichtwerdung der Welt quasi damit zu tun hat, mit dem Pflanzen eines Fantasiebaums, der laut einer chinesischen Legende eben auf dem Mond gepflanzt wurde. Also das fand ich faszinierend.
Ja, wie schön, dass da noch Fantasiebäume auf dem Mond gepflanzt werden und nicht reiche Männer irgendwie hinfliegen. Alexandre Bulutz, welches haben Sie ausgesucht?
Ich habe ausgesucht ein Wintergedicht. Es ist das Wintergedicht 319. Die Gedichtsammlung, die sie übersetzt, teilweise übersetzt hat, 1111 solche Tanka-Gedichte und das ist eine doch schmale Auswahl. Jedenfalls. Kaum gefallen schon, verschwinden die zarten Schneeflocken, umso lauter tosen die Strudel des Wassers aus steilen Bergen. Ich habe es ausgesucht, weil ich auch den Kommentar sehr schön fand. Dort kann man zum Beispiel erfahren, was ein sogenanntes Kopfkissenwort ist. Das zum einen. Zum anderen kommt hier der Schnee vor. Und der Schnee spielt bei Yokotawa da eine große Rolle und das auch über Bande. Zum Beispiel gibt es in diesem Gedichtband ein Zählern-Gedicht und dort wird kontrastiert das deutsche Wort für Schnee, Schnee, und das französische Wort für Schnee, Neige. Man liest aber auch Neige. Und da ist natürlich die Implikation, die Zählernsche Implikation, dass Dichtung immer im Neigungswinkel des Daseins geschrieben wird und entsteht. Und diese intertextuellen Bezüge sind sehr reich bei Yokotawa da und sie befinden sich immer hinter etwas. Es gibt einen weiteren Text, der genauso arbeitet. Kachel heißt dieser Text. Die Kachel seien Migranten, so ungefähr heißt dort eine Zeile. Sie entdeckt und betrachtet Dinge, wie wir so das nicht tun würden. Und so erfahren wir sehr viel über diese Dinge, die wir sonst nicht so kennenlernen würden.
Und es macht unglaublich Spaß, weil die Sprache sich für einen selbst auf einmal so öffnet und auch so spielerisch öffnen lässt, obwohl es auch immer um eben ganz ernste Dinge und Zusammenhänge geht. Jetzt sind Sie schon in den zweiten Teil dieses Buches gesprungen, Alexandru Bulotz, wo jetzt nicht Texte übersetzt werden, sondern eigene Gedichte von Yokotawa da stehen. Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Martin Luther und sein Baum, das ist eines dieser Gedichte, das für Sie ganz zentral ist in diesem Buch. Michael Braun, können Sie mal sagen, warum?
Ja, dieses Martin Luther und sein Baum hat mich deshalb auch ja vollkommen beeindruckt, weil hier etwas Tolles gemacht wird. Im Grunde wird das Naturobjekt Baum als Sprachereignis gezeigt, beziehungsweise der sprachschöpferische Vorgang des Bäumchenpflanzens, also wenn man jetzt auf die angebliche Luther-Sentenz zurückgeht, wenn der Weltuntergang bevorstünde, werde ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen, eigentlich die Sentenz, die eigentlich gar nicht von ihm stammt, aber immer ihm zugeschrieben wird. Aber hier haben wir in dem Gedicht Martin Luther und seinen Baum quasi einen sprachschöpferischen Vorgang des Bäumchenpflanzens, in dem das vokabuläre Material um den Baum herum zunächst abgetragen wird und dann neu aufgestellt. Baum wird zu kaum und auch viele andere semantische und lautliche Verschiebungen vollziehen sich in diesem Gedicht, in dem man sehr prägnant auch sehen kann, auf welche Weise Yokotawa da im Dialog mit der Sprache steht.
Ja, man merkt ihre Begeisterung. Um es richtig nachvollziehen zu müssen, muss man, glaube ich, tatsächlich sich selbst in diese Gedichte hineinbegeben. Zwei Bände jedenfalls, die aus der Lyrikproduktion dieses Jahres herausgehoben werden können und sollen. Vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen. Warum Ernest Wiechner, warum Yokotawa da lesen?
Ich würde sagen, es sind wahnsinnige Projekte. Diese Sprachfixierung begeistert einfach. Es sind Menschen, die wirklich um jedes Wort kämpfen. Die Haltung beider empfinde ich als, wie soll ich sagen, es ist ein konsolidierter Haushalt. Es sind nicht die Extreme des Fühlens und der Emotionen. Es ist immer ein Kampf um die Sprache, eine Begegnung mit der Sprache, die auch skeptisch ist bei Tawada, gerade im Titelgedicht des Bandes, dem Porträt eines Kreisels, merkt man. Es ist auch Sozialkritik, die eine Rolle spielt, die natürlich bei Wiechner genauso so wichtig ist wie bei Tawada. Also das sind für mich Hauptpunkte, warum ich das empfehlen kann.
Ja, beide Autoren, Tawada wie Wiechner, was führen Sie uns vor? Abenteuer in fremden Sprachlandschaften zum einen und zum anderen sind ja Gedichte besonders dann schön, wenn wir mitten im Wort aufgeweckt werden. Wenn uns das scheinbar Vertraute bei Tawada plötzlich fremd wird, indem es aus mehreren Perspektiven betrachtet wird. Ganz sinnlich und sinnlich materiell wird die Sprache dann und wir können es genießen.
Das soll unser Publikum tun. Porträt eines Kreisels von Yokotawa da ist im Konkursbuchverlag Claudia Gerke erschienen. 113 Seiten, 12,50 Euro. Und Ernest Wiechners Band Heute Mai und Morgen Du hat der Schöffling Verlag veröffentlicht. 288 Seiten, 26 Euro. So viel vom Büchermarkt für heute. Dank an Michael Braun und Alexandru Bulotz. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.